NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Holger Beckmann. Guten Abend. Wieder ein Tag, an dem wir vor allem über den Krieg in der Welt berichten müssen. Den Krieg im Gazastreifen, den Krieg im Irak, den Krieg im Osten der Ukraine. Denn nirgends eine Spur davon, dass die Gewalt zumindest eine ernsthafte Pause machen würde. Im Gegenteil. Innenpolitisch werden diese Geschehnisse aufgegriffen heute nach der Diskussion über die Frage, ob Deutschland Waffen liefern soll an die Kurden im Nordirak zur Unterstützung ihres Kampfes dort gegen die Terroristen der Gruppe Islamischer Staat. Kommt nun eine Debatte über höhere Aufnahmekontingente für Flüchtlinge aus dem Irak auf. Und die Kanzlerin hat der ARD heute ihr Sommerinterview gegeben. Auch dazu dann die Informationen darin, hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Da möchte man beinahe milde lächeln über die Tatsache, dass nach wie vor auch eine Autobahnmaut in Deutschland für Ausländer kommen soll und darüber gestritten wird. Aber so ist das. Die Ebola-Seuche beschäftigt nach wie vor viele Regierungen und Gesundheitsorganisationen auf diesem Globus. Die WHO meldet inzwischen 1.400 Tote. Dazu nachher in dieser Sendung unser Kommentar. Die Kämpfe zwischen Israelis und Palästinensern sind ja schon gestern wieder massiv aufgeflammt und ganz offensichtlich wird israelisches Gebiet inzwischen nicht mehr lediglich vom Gazastreifen aus mit Raketen beschossen, sondern auch aus Syrien und aus dem Libanon. Das ist eine neue Eskalationsstufe und es lässt schlimme Befürchtungen aufkommen, dass dieser Gaza-Krieg überspringen könnte auf Nachbarstaaten. Eine Situation, die schnell drohen würde, außer Kontrolle zu geraten. Zur Lage in dem Gebiet heute und in den Palästinensergebieten jetzt unser Bericht vom Korrespondenten Wolf Siebert.
Um 7 Uhr am Morgen ertönte in allen Schulen im Gazastreifen der Gong. Zumindest in den 245 Schulen, die vom UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, betreut werden. Eine symbolische Geste. An normalen Unterricht ist nämlich nicht zu denken, obwohl heute offiziell Schulbeginn ist. Denn die Schulen sind überfüllt mit Menschen, die ihre Unterkunft verloren haben. Rund 290.000 Obdachlose, darunter 70.000 Schüler zwischen 6 und 14 Jahren. Viele vom Krieg schwer traumatisiert. Manche haben ihre Eltern verloren, andere sind verletzt, dauerhaft entstellt oder behindert. Diese Kinder brauchen erst einmal Betreuung. Bis zu 100 Psychologen täglich kümmern sich in den UN-Schulen um die Ängste der Kinder. Psychosoziale Betreuung statt Erdkunde und Biologie. 8.000 Lehrer arbeiten für das UN-Hilfswerk, versuchen auch pädagogisch zu arbeiten. Dabei sind viele von ihnen durch den Krieg, der nun schon 48 Tage dauert, selbst traumatisiert. Zudem sind viele Klassenzimmer durch das massive israelische Bombardement beschädigt. Deshalb verteilen die Lehrer zunächst einmal Material zum Selberlernen. Außerdem setzt das UN-Flüchtlingshilfswerk auf Bildungs-TV, ein Projekt, das man bereits erfolgreich bei Flüchtlingen im Libanon erprobt hat. Arabisch, Mathematik, Naturwissenschaften und Englisch. Bis zu 16 Stunden täglich. Theoretisch, denn Strom gibt es im Gazastreifen nur unregelmäßig. Eine Arbeit, die helfen soll, den Kindern eine Perspektive zu geben. Denn irgendwann wird es Frieden geben. 2 bis 3 Wochen, sagen die UN-Aktivisten, wird es dann alleine dauern, die Schulen wieder zu säubern. Sie wieder instand zu setzen, gar neue Schulen zu bauen, das könnte dann Jahre dauern, wenn Israel nicht die Blockade des Gazastreifens aufhebt. Blockade, das bedeutet nämlich auch, dass die Lieferung von Baumaterialien zäh und langwierig ist. Noch aber geht der Krieg weiter. Bei israelischen Angriffen wurden heute 2 palästinensische Kinder getötet. Rund 480 Kinder sind inzwischen gestorben. Nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt, im Süden Israels, wurde heute ein Kind zu Grabe getragen, im Beisein von Israels Präsident Rivlin. Der 4-jährige Daniel, am Freitag getötet von einer palästinensischen Granate. Das erste israelische Kind in diesem Kampf, der seit Tagen an Intensität zugenommen hat. In Israel wird die Schule am 1. September wieder beginnen. Theoretisch. Viele Schulen in der Nähe des Gazastreifens sind zwar gegen Granatenbeschuss verstärkt, aber es ist fraglich, wie viele Eltern ihre Kinder unter diesen Bedingungen zur Schule schicken wollen. 15 Sekunden Vorwarnzeit bis zum Einschlag einer Granate. Daniel kam in dieser Zeit nicht rechtzeitig in den Schutzraum. Viele Eltern verlassen deshalb den Süden Israels, suchen Schutz bei Verwandten oder Freunden. Die Bewohner des Gazastreifens aber sind durch die Blockade wie in einer Mausefalle gefangen.
Informationen aus Tel Aviv waren das von unserem Korrespondenten Wolf Siebert. Der Iran war ja noch vor gar nicht langer Zeit einer jener Staaten im Nahen und Mittleren Osten, der ganz offiziell und sehr laut Israels Existenzrecht nicht nur in Frage gestellt, sondern regelrecht bestritten hat. Seit aber der frühere iranische Präsident Ahmadinejad nicht mehr im Amt ist, scheint sich der Ton deutlich gemildert zu haben. Und da ist nun eine Meldung erstaunlich, wie sie heute Nachmittag gekommen ist, dass der Iran nämlich eine israelische Drohne, eine Spionagedrohne abgeschossen haben will und das auch noch in der Nähe einer seiner Atomanlagen. Reinhard Baumgarten berichtet.
Eigenen Angaben zufolge hat der Iran nahe einer seiner Atomanlagen eine israelische Spionagedrohne abgeschossen. Die Revolutionswächter berichten auf ihrer Website Sepah News, das unbekannte israelische Flugobjekt sei abgeschossen worden, als es sich der Urananreicherungsanlage von Natanz im Zentrum des Landes genähert habe. Bei dem Fluggerät soll es sich um eine für Radar unsichtbare Tarnkappendrohne gehandelt haben. Der Iran hatte in den vergangenen Jahren wiederholt vermeldet, ausländische Spionagedrohnen über dem eigenen Territorium vom Himmel geholt zu haben. Wann genau sich der jüngste Vorfall ereignet haben soll, teilten die Revolutionswächter nicht mit. Israel und der Westen verdächtigen den Iran, insgeheim an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten. Teheran bestreitet das und beharrt darauf, ein Recht auf die friedliche Nutzung von Atomtechnologie zu haben. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Teheran und der Gruppe der 5 UN-Vetomächte und Deutschland über ein Abkommen zur dauerhaften Beilegung des Streits über das iranische Atomprogramm.
Reinhard Baumgarten war das aus Teheran im Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Die ganze Region ist ja irgendwie ein Kriegsschauplatz in diesen Tagen, so muss man das sagen. Besonders gilt das auch und gerade für den Irak. Immer verworrener wird dort die Situation, zunehmend undurchschaubar, welche nun der vielen Religionsgruppen dort auf welche Weise versucht, die islamistische IS zu bekämpfen, diese Terrorgruppe eben, oder eben auch untereinander sich gegenseitig. Auf jeden Fall werden aus dem Land heute wieder diverse Anschläge gemeldet und Kämpfe. Informationen dazu jetzt von Björn Blaschke.
Kämpfer der Terrororganisation, die sich Islamischer Staat nennt, haben einen neuen Angriff auf die größte Ölraffinerie des Irak gestartet. Sie seien von 3 Seiten aus auf die Industrieanlage in Beji, die sich gut 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad befindet, vorgerückt, heißt es aus dem Irak. Die Gefechte hielten noch an. Die Einheiten der irakischen Armee sollen Unterstützung aus der Luft erhalten. Seit Wochen versuchen die Terroristen, die Anlage in ihre Gewalt zu bringen. Im Juni war es ihnen teilweise gelungen, doch nach schweren Auseinandersetzungen hatten Regierungseinheiten die Raffinerie wieder unter staatliche Kontrolle gebracht. Wie wichtig Beji ist, macht eine Zahl deutlich. Vor Beginn der Offensive der IS-Kämpfer Anfang Juni stammten gut 50% der irakischen Ölproduktion aus Beji. Derzeit hat sich die Hauptlast der irakischen Ölproduktion auf die Anlagen im Süden verlagert, da auch rund um Kirkuk im Norden aufgrund der Auseinandersetzungen Einbußen verzeichnet werden. Erst an diesem Wochenende wurden durch Attentate in Kirkuk mehr als 20 Menschen getötet. Derweil ist in der irakischen Hauptstadt Bagdad der Außenminister Irans eingetroffen. Mohammed Jawad Zarif ist angereist, um Gespräche mit seinem Amtskollegen Hosher Zebari zu führen, aber auch mit dem scheidenden Regierungschef Nouri al-Maliki. Irans Chefdiplomat dementierte Berichte, denen zufolge iranische Soldaten im Irak gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat kämpften. Die Iraker seien sehr wohl dazu in der Lage, gegen den Terrorismus selbst vorzugehen. Unter anderem hatte der arabische Nachrichtensender Al Jazeera berichtet, 1500 iranische Soldaten seien im Irak im Einsatz gegen die Organisation IS. Irans Außenminister sprach obendrein dem designierten neuen Regierungschef Haider al-Abadi die Unterstützung seiner Regierung in Teheran aus. Die sei zufrieden mit dem Verlauf des politischen Prozesses im Irak, sagte Irans Außenminister nach Angaben der Nachrichtenseite al-Mada. Dabei hat der künftige irakische Regierungschef gerade erst einen Rückschlag hinnehmen müssen. 2 sunnitisch-arabische Blöcke setzten ihre Teilnahme an den Verhandlungen um eine neue Regierung aus, nachdem am Freitag vermutlich schiitische Milizionäre eine sunnitische Moschee angegriffen hatten. Dutzende Tote werden beklagt. Präsident Fuad Masum, ein Kurde, rief alle Seiten zu äußerster Zurückhaltung auf, um weiteren Aufruhr zu vermeiden. Ein Untersuchungsausschuss soll die Hintergründe der blutigen Moscheeattacke ermitteln. Aus Syrien werden unterdessen heftige Gefechte zwischen IS-Kämpfern und Regierungseinheiten gemeldet. Es geht um den Flughafen Tabqa, die letzte Bastion des Regimes von Präsident Bashar al-Assad in der ostsyrischen Provinz Raqqa. IS versucht seit Tagen, das Gelände einzunehmen. Wie weit ihre Kämpfer vorgedrungen sind, darüber gibt es widersprüchliche Nachrichten. Sollten die Dschihadisten den Militärflughafen unter ihre Kontrolle bringen, könnten sie die Region nahezu unbehelligt beherrschen. Für die Regierung in Damaskus wäre das ein herber Rückschlag. Auch deshalb soll sie massiv ihre Luftwaffe gegen IS-Stellungen einsetzen.
Und eine Frage ist da immer wieder beim Blick in die Region. Muss man also Waffen in den Irak liefern, zumindest in den Nordirak, damit die Kurden dort gegen die IS-Milizen kämpfen können? Das ist intensiv diskutiert worden und tatsächlich will die Bundesregierung diesen Schritt ja machen. In einer Ausnahmesituation heißt es. Heute ist die Debatte nun weitergegangen mit einem weiteren Aspekt, nämlich mit der Frage, ob man nicht in jedem Fall auch mehr Flüchtlinge aus dem Irak hier in Deutschland aufnehmen müsse. Angela Merkel hat der ARD mit einem besonderen Blick auf die Außenpolitik in dieser Zeit heute ihr Sommerinterview gegeben. Was sie gesagt hat aus Berlin, Katrin Brandt.
Die Kanzlerin erkennt an, dass es sich um einen bemerkenswerten Schritt handelt, wenn die Bundesregierung diese Woche beschließt, Waffen in den Nordirak zu liefern. Aber, sagte sie im ARD-Sommerinterview, hier handle es sich um einen Ausnahmefall, bei dem vor aller Augen ein Völkermord an religiösen Minderheiten verübt werde. Da könne Deutschland nicht abseits stehen.
Wir brauchen humanitäre Hilfe, die ist bereits auf dem Weg. Wir brauchen Ausrüstungshilfe. Aber wir können dann, wenn wir gebeten werden, auch in begrenztem Umfang Waffen und Munition zu liefern, nicht einfach sagen, das kriegt ihr von uns nicht.
Mit dem Einverständnis der irakischen Regierung könnten Waffen an die kurdische Regionalregierung geliefert werden. Die in Deutschland verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK komme als Empfängerin von Waffen nicht in Frage, so Merkel weiter. Dass die Waffen in die falschen Hände geraten könnten, sei allerdings nicht hundertprozentig auszuschließen. Die Bundesregierung habe aber nur zwei Möglichkeiten.
Wir liefern jetzt etwas und tragen dazu bei, dass diesem Treiben dieser Terrormilizen ein Ende gesetzt wird und verhindern damit einen Genozid oder mehrere Genozide. Oder aber wir sagen, das Risiko ist uns zu groß und wir haben in der Abwägung gesagt, es gibt jetzt die überwiegenden Gründe zum Handeln.
Am Mittwoch werden sich Merkel und die zuständigen Minister zusammensetzen und entscheiden, was geliefert werden könnte. Die Zustimmung des Bundestages ist nicht nötig. In einer Regierungserklärung wird Merkel aber am 1. September dem Parlament ihre Gründe darlegen. Was Waffenexporte allgemein angeht, müsse ständig neu bewertet werden, welches Land wo stehe, so Merkel.
Das sind jeweils Abwägungen über die innenpolitische Situation dort und über die außenpolitische Situation. Und die treffen wir, wenn wir die konkreten Entscheidungen treffen.
Saudi-Arabien ist in den Augen der Kanzlerin ein wichtiger Partner im Kampf gegen Terrorismus. Im Emirat Katar sieht Merkel hingegen eine kritische Situation im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Beide Länder sind wichtige Kunden der deutschen Rüstungsindustrie. Über den Export dorthin wird in der Politik aber seit Jahren gestritten. Ganz auf Verhandlungen setzt die Kanzlerin im Ukraine-Konflikt.
Ich bin fest überzeugt, es gibt hier nur eine politische Lösung, bei der die Europäische Union, aber auch Deutschland mithelfen wollen und sollten. Und eine militärische Lösung dieses Konfliktes wird es nicht geben. Deshalb sind politische Gespräche absolut notwendig.
Am Samstag war Merkel nach Kiew gereist und hatte Präsident Petro Poroschenko ihre Unterstützung versprochen. Das ukrainische Volk müsse selbst über seinen Weg entscheiden. Und zwar alle Ukrainer, sagte Merkel im ARD-Sommerinterview. Und wenn der Weg nicht in die Europäische Union führe, werde die EU keinen Riesenkonflikt daraus machen. Innenpolitische Themen gerieten angesichts der dramatischen Weltlage im Sommerinterview etwas ins Hintertreffen. Auf das Thema Pkw-Maut angesprochen, verwies Merkel auf die laufende Abstimmung mit der EU-Kommission, was die Vereinbarkeit mit europäischem Recht betrifft. Allerdings rechnete sie auch in Berlin mit weiteren Debatten.
Das wird sicherlich auch eine muntere Diskussion geben, aber wir haben auch den Koalitionsvertrag und ich denke, zu dem stehen alle.
Und dazu dann nachher noch mehr in diesem Echo des Tages. Erst die Ukraine und wie gerade gehört, auch das natürlich eines der ganz wichtigen außenpolitischen Themen. Am Dienstag soll es dort ja ein Treffen geben zwischen zwei Präsidenten, nämlich dem der Ukraine und zwischen dem russischen Präsidenten. Und das natürlich mit dem Ziel, dann doch noch irgendwie einen Weg aus diesem Krieg zu finden mit Verhandlungen. Und vor diesem Treffen hat man in Kiew heute erst einmal sehr demonstrativ Macht gezeigt Richtung Russland, mit einer Militärparade nämlich zum 23. Jahrestag der Unabhängigkeit.
1.500 Soldaten sollen es sein, die hier im Stechschritt über den blau-gelb beflaggten Chreschtschatyk-Boulevard marschieren. Eine achtspurige Prachtstraße, die auch am Maidan vorbeiführt. Auf dem grünen Hang oberhalb des Unabhängigkeitsdenkmals beobachten hunderte Schaulustige die Parade aus der Ferne. Unter ihnen ein Dutzend uniformierte Aktivisten, die mit Transparenten daran erinnern, dass hier vor ziemlich genau einem halben Jahr mehr als 80 Gegner der Regierung Janukowitsch ihr Leben gelassen haben. Sie können dem Militärschauspiel wenig abgewinnen. Diese Parade findet auf den Gebeinen von Toten statt. Mir gefällt das nicht und vielen anderen hier auch nicht. Das scheint mir doch eher eine persönliche Parade für den Präsidenten zu sein. Negativ sehe ich das, denn in den Regionen rund um Donetsk und Lugansk sterben die Menschen. Der Präsident sollte daran denken und nicht an dieses Fest. Wie viele Menschenleben kostet euer Fest, steht in weißer Schrift auf einer großen schwarzen Fahne, die von Helium gefüllten Luftballons gehalten wird. Ein leiser Protest. Denn während im Herzen der Hauptstadt Panzer wie harmlose Spielzeugautos über die Straße rollen, tobt im Osten des Landes ein echter Krieg. Es ist ein Krieg, den wir nicht wollen, sagt Präsident Poroschenko in seiner Rede. Doch das Land werde sich der Herausforderung stellen, auch militärisch. Vom Chreschtschatyk aus wird diese Kolonne aus neuen und wiederhergestellten älteren Fahrzeugen direkt in den Donbass fahren, um den Antiterroreinsatz dort zu unterstützen. Und bis 2017 werden wir für die Erneuerung unserer Militärtechnik mehr als 40 Milliarden Hryvnia zusätzlich ausgeben. Das sind umgerechnet 2,3 Milliarden Euro. Nach den Worten der ukrainischen Regierung soll diese Parade aber keine Demonstration militärischer Stärke sein, sondern eine Geste zur Unterstützung der im Osten kämpfenden Soldaten. Unter den Zuschauern am Chreschtschatyk gibt es daher auch viele Befürworter der von zackiger Marschmusik begleiteten Militärshow. Einen so starken Patriotismus haben wir in den 23 Jahren unserer Unabhängigkeit noch nie gespürt. Das ist meine Meinung. Entweder bekommt man als Land die Souveränität geschenkt oder man muss sie sich erkämpfen. Wir haben sie damals geschenkt bekommen. Da brauchte es solche Paraden nicht. Aber jetzt müssen wir für unsere Souveränität kämpfen. Und deshalb empfinden wir sowas als viel wichtiger. Über Kiew strahlt an diesem Sonntag die Sonne. 700 Kilometer weiter östlich in Donetsk zieht hingegen ein grauer Rauchschleier durch das Zentrum. Bei Explosionen am frühen Morgen sind laut Medienberichten mindestens 7 Wohnhäuser zerstört worden. Auch ein Krankenhaus wurde beschädigt. Und auf dem Leninplatz sollen Aufständische am Nachmittag gefangen genommene Soldaten der ukrainischen Armee öffentlich vorgeführt und gedemütigt haben. Sie seien, so berichten Augenzeugen von Einwohnern lautstark, als Faschisten beschimpft worden.
Ludger Kaczmierczak war das aus Kiew. Bundesverkehrsminister Dobrindt ist ja ein Mann aus Bayern von der CSU und er will eine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen, freilich nur für Ausländer, damit es die Bundesbürger nicht belastet. Und Dobrindt hat für seine Maut ja auch schon einen Plan vorgelegt. Es ist zwar keineswegs klar, ob dieser Plan vereinbar ist mit europäischem Recht, aber das spielte bisher offenbar keine große Rolle. Nun allerdings wächst der Widerstand gegen sein Vorhaben auch innerhalb der Union. Robert Kienle berichtet.
Dass das Herzensanliegen der CSU nicht nur bei SPD und Opposition kaum Freunde hat, sondern auch in der Schwesterpartei nicht, ist hinlänglich bekannt. Jetzt aber lehnen gleich 2 der Stellvertreter Angela Merkels an der CDU-Spitze die Pkw-Maut ab, die de facto ja nur von Ausländern bezahlt werden soll. Thomas Strobel, CDU-Landeschef von Baden-Württemberg, und Armin Laschet, sein Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen. Sie machen sich Sorgen um all jene Gebiete ihrer Heimat, die an Frankreich und die Schweiz bzw. an die Niederlande und Belgien grenzen. Wenn die Maut so kommen sollte, wie Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sich das vorstellt. Deshalb stellen sie sich nun öffentlich gegen das Konzept des CSU-Politikers in der bisher bekannten Form, nämlich, dass die Vignettenpflicht überall hierzulande gelten soll und nicht nur auf den Autobahnen. Was zur Folge haben könnte, dass zum Beispiel Franzosen oder Holländer dann nicht mal mehr eben schnell nach Deutschland fahren, als Tagestouristen oder zum Einkaufen etwa. Eine Maut, die den kleinen Grenzverkehr erschwere oder gar unterbinde, wäre zum Nachteil für die diese Regionen, vor allem für die Familien- und Handwerksbetriebe dort, für den Einzelhandel, für die Gastronomie und den Mittelstand, befürchtet Strobel in der Bild am Sonntag. Was Südbaden und dem Mittelstand schade, das schade ganz Baden-Württemberg und das könne man dann auch nicht mittragen. Und sein NRW-Kollege Laschet ergänzt, man stehe zum Koalitionsvertrag, aber diese Totalmaut auf allen Straßen, die wolle man nicht. Die Lebens- und Wirtschaftsräume entlang der Grenzen dürften nicht durch Bürokratie, Wegelagerei und neue Grenzen zerstört werden. Schon am Freitag hatte Laschet, nachdem er sich mit Unternehmern getroffen hatte, gewarnt, die psychologische Komponente eines Eintrittsgeldes nach Deutschland dürfe nicht unterschätzt werden. Gerda Hasselfeld, Chefin der CSU-Landesgruppe im Bundestag, kann die Befürchtungen dagegen nicht nachvollziehen. In Bayern habe man schon seit Jahren eine ähnliche Situation in den Grenzgebieten zu Österreich, wo es schon jetzt eine Vignette gibt, während deutsche Straßen noch frei befahrbar sind. Sie habe noch von niemandem gehört, dass er wegen der Pickerlpflicht nicht ins Nachbarland fahre.
Die Pkw-Maut, das ist ja dann doch ein richtig schönes Wahlkampfthema. Ein Aufreger, freilich für Sachsen möglicherweise nun doch nicht so relevant wie vielleicht für Bayern selbst oder wie gerade gehört zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen oder auch für Norddeutschland mit seiner Grenze nach Skandinavien. Dennoch, am kommenden Sonntag wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Wie steht es nun eine Woche davor? Dazu jetzt aus Dresden kann Daniela Karls.
Seit 10 Jahren sind die guten alten Zeiten in Sachsen vorbei. Seitdem muss die CDU, die bis dahin unter Kurt Biedenkopf den Freistaat alleine regieren konnte, sich die Macht in Sachsen teilen. Erst mit der SPD, dann mit der FDP. Und dann tauchte plötzlich, ein paar Monate vor der Landtagswahl, ein überraschendes Umfrageergebnis am Horizont auf, das eine Renaissance der guten alten Zeiten versprach. In der besagten Umfrage landete die CDU nämlich plötzlich bei 49%, ein Plus von 9% im Vergleich zum letzten Landtagswahlergebnis. Doch der CDU-Spitzenkandidat Stanislaw Tillich will trotzdem nicht nach den Sternen greifen. In seinem Wahlkampfbus danach gefragt, ob er eine Alleinregierung anstrebt, gibt der Sachse sich wenig visionär.
Ich bin etwas bescheidener. Ich will zumindest ein besseres Ergebnis haben wie bei der Landtagswahl 2009. Und die Chancen dafür stehen recht gut. Und dafür arbeiten wir, dass wir jetzt ein besseres Ergebnis haben. Sie wissen, wir haben noch ein paar politische Konkurrenten auf der sächsischen landespolitischen Bühne dazu bekommen, sodass das Ziel zu erreichen im Prinzip ja nicht so einfach ist. Weil natürlich mehr Parteien um die Stimmen der Bürger werben.
Zum ersten Mal treten die AfD und die Freien Wähler zu einer Landtagswahl in Sachsen an. Vor allem die AfD hat laut Umfragen gute Chancen, die 5%-Hürde zu schaffen. Die CDU und auch die FDP, die um ihren Wiedereinzug in den Landtag bangen muss, könnte das Wählerstimmen kosten. Statt eine Alleinregierung als mutiges Ziel anzuvisieren, redet Stanislaw Tillich denn im Moment auch lieber darüber, in welcher Reihenfolge er Koalitionsgespräche führen möchte.
FDP, SPD, Grüne, also so, das sind ja wahrscheinlich die potenziellen Kandidaten, wenn es zu einer Koalition kommen müsste.
In puncto AfD scheut Tillich vor klaren Aussagen zurück. Bisher hat er eine solche Koalition nicht kategorisch ausgeschlossen. Er sagt nur, dass er wohl genügend andere mögliche Partner hätte. Die CDU-Basis ist da viel leidenschaftlicher. Der Direktkandidat Frank Hirche aus Hoyerswerda.
Ich trete für eine Alleinregierung an. Ob uns das gelingt, ist eine andere Frage. Das ist mein erklärtes Ziel, aber wir werden sehen, wie es macht. Wenn ich dieses Ziel nicht hätte, dann würde ich nicht antreten.
Die sächsische CDU mit Stanislaw Tillich an der Spitze hätte dafür nicht einmal schlechte Karten in der Hand. Denn laut Umfragen finden 77% der Sachsen Tillich sympathisch. Und die Hälfte aller Frauen will den schlanken Mann mit den grauen Haaren wählen. Diese Beliebtheit erklärt sich der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt unter anderem so.
Wer wenig Klares sagt, bietet auch keinen Grund, dass man an ihm Anstoß nimmt und aneckt. Tillich vermeidet alle Dinge, mit denen er anecken könnte oder sich angreifbar machen würde.
Außerdem ist der Sorbe Stanislaw Tillich der erste sächsische Ministerpräsident, der auch aus Sachsen kommt. Nur ist Tillich aber eben offenbar niemand, der danach strebt, König Stanislaw zu werden. Und dementsprechend folgen die Umfragen auch dem Realismus des CDU-Spitzenkandidaten. Mittlerweile liegt die CDU in Sachsen nur noch bei rund 42%.
Daniela Karls. Ebola, das ist diese furchtbare Krankheit, die es bisher nur in Afrika zu geben schien. Aber in den vergangenen Wochen reißen die schlechten Nachrichten über die Ausbreitung des Virus nicht ab. Auch mehrere Europäer haben sich infiziert. Aber wie schlimm ist diese Seuche erst für die oft bitterarmen Menschen tatsächlich in den afrikanischen Ländern? Ganze Dörfer sollen dort ja inzwischen beinahe menschenleer sein, außer ein paar Ebola-Kranken, die dort verlassen ihrem Tod entgegendämmern. Die WHO zählt inzwischen offiziell 1400 Opfer. Es ist also höchste Zeit, mehr zu tun als bisher. Der Kommentar dazu jetzt von Jens Borchers.
Jetzt schauen alle gebannt auf Nigeria. Dorthin ist das Ebola-Virus zwar schon eingeschleppt worden, aber bisher hatte es so ausgesehen, als hätten die nigerianischen Gesundheitsbehörden durch konsequente Kontrollen das Schlimmste verhindert. Jetzt sind aber überraschend die Lebensgefährten zweier Pflegekräfte in Nigeria an der Ebola-Infektion gestorben. Deshalb stellen sich beängstigende Fragen. Sind die Kontrollen in Nigerias Wirtschaftsmetropole Lagos wirklich so konsequent wie gedacht? Was, wenn das Virus sich in dieser Megastadt Lagos auf den Weg in die Armenviertel machen sollte? Nigeria ist ein Wirtschaftsgigant auf dem afrikanischen Kontinent. Wenn dieses Land großflächig von Ebola betroffen wäre, das nehmen dann viele wahrscheinlich viel ernster als die Lage in den bisherigen Epizentren der Seuche. Ebola in Sierra Leone, in Liberia und in Guinea zeigt, das Virus verbreitet sich rasend schnell. Und die Reaktion auf Ebola, die ist erschreckend langsam. Und zwar immer noch. Kaum überraschend, dass Regierungen wie die von Guinea, Sierra Leone oder Liberia komplett überfordert sind, aber dass der internationale Hilfsapparat so langsam in Gang kommt, das ist das eigentlich Erstaunliche. Es ist die bei weitem schlimmste Ebola-Epidemie, seit das Virus 1976 entdeckt wurde. Und sie betrifft keineswegs nur die Länder, die unmittelbar von dem Virus erfasst worden sind. Ebola ist mehr als eine Seuche. Jetzt schon sorgt die Epidemie für humanitäre Krisen bei den ärmsten und den am härtesten betroffenen Ländern. Ebola hat wirtschaftliche Auswirkungen, weil Märkte geschlossen, weil Waren nicht mehr transportiert, weil Geschäftsbesuche nicht mehr gemacht werden. Westafrika ist eine Region, in der Menschen traditionell nah beieinander sind. Sie schütteln Hände, sie umarmen einander, teilweise essen sie aus dem gleichen Topf. Dieses Westafrika schüttelt keine Hände mehr. Es ist Schluss mit Umarmungen. Westafrika erstarrt in Ebola-Angst. Es streicht Flüge und Schiffsverbindungen, schließt Grenzen. Und ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union, Topthema sollte die Armutsbekämpfung sein, das war für Anfang September in Burkina Faso geplant. Jetzt wird es wegen Ebola verschoben. Die Abwehrmaßnahmen gegen das Virus nehmen zu. Abschotten, ausgrenzen, isolieren, das ist an vielen Orten das Motto. Notwendig wäre zusätzlich aber etwas ganz anderes. Hilfe beim Auf- oder Ausbau von Gesundheitsstrukturen in armen Ländern wie Liberia, Sierra Leone oder Guinea. Mehr Geld für Forschung nach Impfstoffen. Mehr Unterstützung bei Präventions- und Aufklärungskampagnen. Das müsste die Lehre aus dieser Epidemie sein. Damit jetzt schon anzufangen, anstatt nur auf Nigeria zu starren, das wäre ein echter Schritt in die Zukunft, nachdem in der Vergangenheit so viel schiefgelaufen ist.
Ein Kommentar war das von Jens Borchers. Und jetzt ist Sarah Schwedmann aus unserer Sportredaktion im Studio. Sarah, die Fußball-Bundesliga ist ja gestartet in die neue Saison gleich mit einigen Überraschungen. Zum Beispiel dem schnellsten Tor der Bundesliga-Geschichte, nämlich im Spitzenspiel zwischen Dortmund und Leverkusen nach 9 Sekunden. Konnte der Neuling SC Paderborn heute auch so ein bisschen überraschen?
Ja, zwar nicht mit einem so schnellen Tor, aber mit einem ordentlichen Einstand in die Bundesliga gegen Mainz. Die Paderborner drehten nach einem 0-1-Rückstand das Spiel und führten bis in die Nachspielzeit mit 2-1. Dann glich Mainz allerdings per Foulelfmeter aus. Da war für seine Mannschaft mehr drin, meinte Paderborns Trainer André Breitenreiter.
Wenn wir als SC Paderborn nach unserem ersten Bundesligaspiel enttäuscht sind, nicht 3 Punkte geholt zu haben, dann sagt das im Grunde alles. Wir haben heute sehr entschlossen, gierig, mutig gespielt und vor allem auch in der zweiten Halbzeit fußballerisch wirklich toll. Ja, und haben leider am Ende etwas Lehrgeld bezahlt.
Im zweiten Sonntagsspiel stehen sich gerade Gladbach und der VfB Stuttgart gegenüber. Nach knapp 70 Minuten führt Stuttgart in Gladbach mit 1-0.
In der Formel 1 stand ja heute der große Preis von Belgien an. WM-Spitzenreiter Nico Rosberg startete von der Pole. Hatte das Rennen dann auch gewonnen?
Nein, er ist nur Zweiter geworden. Und das Rennen hat die Formel 1-Saison noch einmal spannend gemacht. Denn Red Bull-Pilot Daniel Ricciardo hat in Spa gewonnen. Es war sein 3. Sieg in dieser Saison. Ricciardo rückte damit bis auf 35 Punkte an den Zweiten der Gesamtwertung, also an Lewis Hamilton, heran. Jens Gideon berichtet.
Ricciardo könnte zudem in den verbleibenden 7 Rennen vom immer schärferen Zweikampf der beiden Mercedes-Piloten profitieren. Eine Kollision zwischen WM-Spitzenreiter Nico Rosberg und dem Tabellenzweiten Lewis Hamilton hat das Rennen in Spa jedenfalls schon in Runde 3 entschieden. Rosberg hat mit Platz 2 in Belgien seine Führung noch ausgebaut, aber Mercedes-Teamkollege Hamilton ist nach dem Unfall ohne Punkte geblieben und im Titelkampf deutlich zurückgefallen. Aktueller Rückstand auf den Spitzenreiter 29 Punkte. Aussichtslos ist Titelverteidiger Sebastian Vettel, der in Belgien nur 5. wurde.
In 2 Wochen geht die Formel-1-Saison dann weiter mit dem großen Preis von Italien.
Schauen wir noch auf die deutschen Schwimmer. Die hatten ja vor dem letzten EM-Tag in Berlin schon 6 Medaillen. Kamen heute noch ein paar dazu?
Nein, leider nicht. Die deutsche Lagenstaffel schrammte mit einem 4. Platz ganz knapp am Podest vorbei. Und auch Dorothea Brand verfehlte als 5. über 50 Meter Brust die Medaillenränge. Genauso wie Lagenschwimmer Yannick Lebherz, der auch 5. wurde. Die Wasserspringer, die haben noch die Chance, ihre Medaillenausbeute zweistellig werden zu lassen. Tina Punzel ist Titelverteidigerin vom 3-Meter-Brett und sie steht in diesen Minuten im Finale.
Dann schauen wir mal, ob diese Chance genutzt wird. Der Sport war das hier im Echo des Tages von uns mit Sarah Schwedmann und das war es dann auch im Echo des Tages insgesamt hier auf WDR 5 und NDR Info. Fürs Interesse bedankt sich am Mikrofon Holger Beckmann. Schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.